Siddhartha Mukherjee, der König aller Krankheiten. Krebs, eine Biografie. Erste Aufzeichnungen über Krebs finden sich schon in den auf Papyrus verfassten Schriften des ägyptischen Dieners Imhotep, die dieser bereits um 2625 vor Christus verfasste. Doch während die Krankheit in der Antike aufgrund der vergleichsweise geringen Lebenserwartung der Menschen noch relativ selten auftrat, gehört sie heute zu den häufigsten Todesursachen. Natürlich sind bei weitem nicht alle Krebsarten an ein hohes Lebensalter gekoppelt. Auch bestimmte Umweltfaktoren und unsere genetische Veranlagung spielen bei der Entstehung der Krankheit eine entscheidende Rolle. Denn tatsächlich handelt es sich bei der Krankheitsbezeichnung Krebs um einen Sammelbegriff, hinter dem sich eine ganze Reihe unterschiedlicher Leiden verbirgt. Was den gemeinsamen Nenner sämtlicher Krebsarten ausmacht und was die Menschen seit der Antike über die Krankheit gelernt haben, erfährst du in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Krebs kannte man bereits in der Antike, doch mit einem etwas anderen Verständnis der Krankheit. Bestimmt kennst du den Ausdruck, dass jemand eine ausgewogene Persönlichkeit habe, aber hast du dich auch schon mal gefragt, woher die Redensart stammt? Vieles spricht dafür, dass sie sich bis ins 4. Jahrhundert vor Christus zu Hippokrates, dem Vater der Medizin, zurückdatieren lässt. Denn Hippokrates war davon überzeugt, dass der menschliche Körper aus vier elementaren Flüssigkeiten oder Körpersäften bestehe, und zwar aus Blut, Schleim, gelber Galle und schwarzer Galle. Wenn diese Körpersäfte aus dem Gleichgewicht gerieten, so glaubte Hippokrates, würde der Mensch körperlich oder geistig krank. Eine jähzornige Persönlichkeit war Hippokrates zufolge beispielsweise das Resultat von zu viel gelber Galle. Aber was hat das mit Krebs zu tun? Fast 1000 Jahre glaubten Ärzte wie Laien, dass Tumoren auf eine lokale Ansammlung schwarzer Galle zurückzuführen seien. Urheber dieses Ansatzes war der griechisch-römische Arzt Galen, der die Theorie um 160 vor Christus in Anlehnung an Hippokrates entwickelte. Diese Ansicht konnte lange Zeit nicht widerlegt werden, da Autopsien aus religiösen Gründen verboten waren. Deshalb kamen erst Jahrhunderte später erste ernstzunehmende Zweifel an Galens Theorie auf, nachdem die Ärzte Vesalius im 16. Jahrhundert und Bellier im 18. Jahrhundert von Krebs zerfressene Körper seziert hatten und dabei trotz intensiver Suche nicht die geringste Spur schwarzer Galle entdecken konnten. Nachdem Galens Theorie schließlich widerlegt worden war, vermuteten die Wissenschaftler, dass Krebs entweder von Parasiten oder von sogenannten Miasmen, unsichtbaren giftigen Substanzen in der Luft oder im Boden, hervorgerufen würde. Ab dem 19. Jahrhundert wurden auch Würmer, Pilzsporen oder Urtierchen als Krebsursache angenommen. Im Jahr 1926 wurde der Arzt Johannes Fibiger sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, nachdem er scheinbar bewiesen hatte, dass Magenkrebs von Fadenwürmern verursacht wurde. Wie sich später herausstellen sollte, lag Fibiger damit vollkommen falsch. Nachdem die erste überlieferte Theorie, also die eigenen Körpersäfte für die Entstehung von Krebs verantwortlich machte, konzentrierte man sich in den folgenden Jahrhunderten vor allem auf externe Wirkstoffe, die sich jedoch nicht nachweisen ließen. Doch wie verstehen wir Krebs heute? Blink Nummer 2. Krebs entsteht, wenn körpereigene Zellen unkontrolliert wachsen und sich unendlich multiplizieren. Der deutsche Pathologe Rudolf Virchow gilt heute als einer der Pioniere der modernen Krebsforschung. Denn anders als seine Kollegen weigerte er sich, an unsichtbare und nicht nachweisbare Substanzen als Auslöser von Krebs zu glauben. Stattdessen konzentrierte er sich nur auf das, was er auch tatsächlich mit eigenen Augen durch ein Mikroskop sehen konnte und legte damit die Grundlagen für unser heutiges Verständnis der Krankheit. Um 1840 gelangte Virchow zu der ersten entscheidenden Erkenntnis, dass Tumoren aus nichts anderem als einer Vielzahl körpereigener Zellen bestehen. Ausgehend von dieser und anderen Beobachtungen entwickelte der Mediziner seine Zelltheorie, wonach jede Körperzelle durch Zellteilung aus einer bereits vorhandenen Körperzelle entsteht und Krankheiten aus einer Störung dieses Prozesses hervorgehen. Bei Krebszellen macht sich die Störung des Zellteilungsprozesses dadurch bemerkbar, dass die Zellen zum einen nicht von allein sterben und sich zum anderen immer weiter reproduzieren. Das unterscheidet sie von gesunden Körperzellen, die sich nur teilen, wenn sie ein Wachstumssignal aus dem umliegenden Gewebe empfangen. Ebenso sorgen unter normalen Umständen bestimmte Hemmstoffe, sogenannte Wachstumsinhibitoren, dafür, dass die Zellteilung zum richtigen Zeitpunkt auch wieder unterbunden wird. Doch nicht so bei Krebszellen, deren Gene so mutiert sind, dass sie weder auf Wachstumssignale noch auf Hemmstoffe reagieren, sondern sich vollkommen unreguliert immer weiter teilen. Darüber hinaus altern Krebszellen auch nicht wie normale Zellen und sterben selbst dann nicht, wenn sie beschädigt sind. Zunächst mag es großartig erscheinen, Zellen zu haben, die niemals alt werden. Aber in Kombination mit dem unkontrollierten Wachstum führt die ewige Jugend der Krebszellen unweigerlich zu tödlichen Komplikationen. Stell dir vor, du hast einen Wunsch frei und wünschst dir, dass deine Katze für immer jung bleibt. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Aber wie sich herausstellt, altern auch ihre Nachkommen und deren Nachkommen nicht. Das führt dazu, dass deine Nachbarschaft innerhalb kürzester Zeit von so vielen Katzen bevölkert wird, dass für kein anderes Lebewesen mehr Platz ist. Nun sind Katzen niedlich und Krebszellen nicht, aber ansonsten verhält es sich mit Krebsgewebe ganz ähnlich wie mit dieser außerordentlich fruchtbaren Katzenfamilie. Blink Nummer 3. Bestimmte Chemikalien sind krebserregend. Nun wissen wir also, dass sich Krebszellen durch ihren gestörten Wachstumsprozess und eine unregulierte Zellteilung von gesunden Zellen unterscheiden. Doch das erklärt noch nicht, was diese Mutation bei Krebszellen auslöst. Die Suche nach Antworten auf diese Frage ähnelt mitunter der Spurensuche im Rahmen einer Detektivgeschichte. Im Laufe der Geschichte kam es immer wieder zu rätselhaften Häufungen bestimmter Krebsarten, die Mediziner schließlich auf die Spur bestimmter Chemikalien führten. So auch im 18. Jahrhundert in England, wo auf einmal zahlreiche Jungen an einer ansonsten eher seltenen Form von Hodenkrebs erkrankten. Als der Chirurg Percival Pott die Fälle untersuchte, fand er heraus, dass die Jungen als Schornsteinfeger arbeiteten und teilweise bereits seit ihrem 4. Lebensjahr in Schornsteine klettern mussten, und zwar nackt. Bei dieser Tätigkeit wurden die Körper der Jungen tagtäglich mit Ruß überzogen. Als einer der ersten Wissenschaftler vermutete Pott daher, dass in eben diesem Ruß die Ursache für den Hodenkrebs liegen könnte. Doch obwohl alle Tatsachen für Potts Schlussfolgerung sprachen, reagierten die meisten Wissenschaftler der damaligen Zeit äußerst skeptisch auf dessen Vermutung, da diese den gängigen zeitgenössischen Theorien über Krebs widersprach. Inzwischen weiß man nicht nur, dass Pott recht hatte, sondern auch, dass noch viele weitere, ganz alltägliche Substanzen krebserregend sind. Man denke zum Beispiel an Asbest, Benzol oder Schwermetalle. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Wege, auf denen Chemikalien die Entstehung von Krebs begünstigen. Zum einen können bestimmte Toxine direkt eine Mutation unserer DNA auslösen. Diese Chemikalien nennen sich Mutagene und können bewirken, dass sich bisher gesunde Zellen in Krebszellen verwandeln. Ein ziemlich weit verbreitetes Mutagen ist beispielsweise Benzol, das sich nicht nur in Zigarettenrauch, Benzin oder Möbelwachs findet, sondern sogar in einigen Softdrinks enthalten ist. Zum anderen können Toxine die Funktion unseres Immunsystems so beeinträchtigen, dass es geschädigte Zellen nicht mehr als solche erkennt und deshalb auch nicht eliminiert. Nehmen wir an, es befindet sich eine bereits mutierte Zelle in deinem Körper. Normalerweise würde dein Immunsystem eine solche Zelle sofort erkennen und unschädlich machen. Geschieht das jedoch nicht, wird sich die potenziell bösartige Zelle ungehindert weiter teilen, bis daraus irgendwann Krebs werden kann. Blink Nummer 4. Bestimmte Infektionen erhöhen das Krebsrisiko. Dass uns bestimmte Bakterien und Viren krank machen können, ist nichts Neues. Wenn wir uns beispielsweise mit einem grippalen Infekt anstecken, bekommen wir Fieber, uns läuft die Nase oder wir müssen husten. Das weiß jedes Kind. Aber wusstest du auch, dass bestimmte Infekte sogar zu Krebs führen können? Der Virologe Francis Peyton Rouse fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts heraus, dass gesunde Hühner, die mit einem bestimmten Virus infiziert wurden, bald darauf Krebs entwickelten. Bei seinen Experimenten transplantierte Rouse zunächst gesunden Hühnern Zellen eines seltenen Karzinoms, woraufhin die Tiere Tumoren entwickelten. In einem nächsten Schritt injizierte der Virologe gesunden Hühnern Anteile von Tumoren, aus denen er zuvor sämtliche Krebszellen herausgefiltert hatte, mit der überraschenden Folge, dass auch diese Hennen Krebs bekamen. Das veranlasste Rouse zu der Schlussfolgerung, dass die Krebserkrankung von Erregern übertragen worden sein musste, die klein genug waren, um durch den Zellfilter zu gelangen. Rows Annahme, nach der es sich dabei um Viren handelte, bestätigte sich, woraufhin das Virus nach seinem Entdecker auf den Namen Rowse-Sarcoma-Virus getauft wurde. Doch nicht nur bei Hühnern, sondern auch bei Menschen können bestimmte Infektionserreger Krebs verursachen. Das Hepatitis-B-Virus ist ein solcher Erreger, der Krebs hervorrufen kann, indem er seinen eigenen genetischen Code in menschliche Zellen überträgt und damit deren ursprüngliche DNA verändert. Bei diesem Vorgang können bis dahin inaktive Gene aktiviert werden, die für die Entstehung von Krebs verantwortlich gemacht werden. Andere Erreger verändern nicht direkt die DNA unserer Zellen, sondern rufen stattdessen chronische Entzündungen hervor, die das Gewebe schädigen und damit das Krebsrisiko steigern. Denn um den Schaden zu reparieren und das Gewebe zu regenerieren, wird die Teilung intakter Zellen enorm angekurbelt. Das Problem dabei ist, dass jede Zellteilung das Risiko eines Kopierfehlers birgt, also einer zufälligen Veränderung der DNA im Zellkern. Einer dieser Erreger ist beispielsweise ein Bakterium namens Helicobacter pylori, das sich im Bauch aufhält und zu chronischen Magengeschwüren führt, die wiederum unbehandelt häufig zu Magenkrebs führen. Blink Nummer 5. Strahlung, Hormone und familiäre Veranlagung sind weitere Faktoren, die unser Krebsrisiko beeinflussen. Hast du schon einmal von den Radium Girls gehört? Nein? Hinter dem Namen verbirgt sich die traurige Geschichte einer Gruppe von Fabrikarbeiterinnen, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts allesamt eine schwere Radiumvergiftung zuzogen. Ihre Tätigkeit bestand darin, die Zifferblätter von Uhren mit hochgradig radioaktiver Leuchtfarbe zu bemalen. Einige Jahre später litten die Frauen an Anämie. Ihre Kiefer zerbröckelten, sie erkrankten an Leukämie und anderen Krebsarten und einige von ihnen starben. Das Beispiel der Radium Girls zeigt, wie gefährlich Strahlung hinsichtlich des Krebsrisikos ist. Der Grund dafür ist wieder einmal die Mutation von gesunden Zellen, deren DNA durch Strahlung beschädigt wurde. Den Beweis für den Zusammenhang von Mutation und Strahlung erbrachte der amerikanische Nobelpreisträger Hermann Joseph Muller, übrigens bereits in den 1920er Jahren anhand eines Experiments mit Fruchtfliegen. Muller zeigte nämlich, dass die Mutationsrate bei den Fliegen explosionsartig anstieg, nachdem die Tiere mit Röntgenstrahlung bombardiert worden waren. Auch Sexualhormone können das Wachstum von Krebszellen fördern. In einem vorangegangenen Blink haben wir erfahren, dass Krebszellen nicht wie gesunde Zellen auf Wachstumssignale aus ihrer Umgebung reagieren. Doch Sexualhormone bilden in diesem Fall eine Ausnahme. Beispielsweise lässt eine hohe Konzentration des männlichen Sexualhormons Testosteron sowohl gesundes als auch krebsartiges Prostatagewebe schneller wachsen. Ähnlich verhält es sich auch mit dem weiblichen Sexualhormon Östrogen, auf das sämtliche Brustzellen mit Östrogenrezeptoren mit Wachstum reagieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um gesunde oder um schädliche Zellen handelt. Das erklärt, warum sich einige bösartige Brusttumoren unter dem Einfluss von Östrogen wesentlich schneller ausbreiten. Darüber hinaus spielen auch unsere Gene eine entscheidende Rolle bei der Entstehung bestimmter Krebserkrankungen. Das ist auch der Grund dafür, dass manche Krebsarten in einigen Familien überdurchschnittlich häufig auftreten. Beispielsweise gibt es ein bestimmtes Brustkrebsgen, das ca. 1% aller Frauen in sich tragen. Die Wahrscheinlichkeit, bereits in jungen Jahren an Brustkrebs zu erkranken, wird durch dieses Gen um ein Vielfaches erhöht. Blink Nummer 6. Bereits seit der Antike versuchen die Menschen, Krebs mit Hilfe chirurgischer Eingriffe zu heilen. Um 500 vor Christus entdeckte die stolze persische Königin Atossa eines Tages einen blutenden Klumpen in ihrer Brust. Entsetzt von dieser Entdeckung zog sie sich in ihre Gemächer zurück und erlaubte nur ihrem Lieblingssklaven Demokes, sich ihr zu nähern. Schließlich gelang es Demokes, die Königin davon zu überzeugen, ihn den Klumpen aus ihrer Brust herausschneiden zu lassen. Höchstwahrscheinlich rettete der Sklave seiner Herrin damit das Leben. Je nachdem, wie weit eine Krebserkrankung schon fortgeschritten ist, bleiben der Chirurgie verschiedene Möglichkeiten, die Krankheit zu bekämpfen. Sofern ein Tumor früh genug entdeckt wird, kann er häufig entfernt werden, noch bevor der Krebs in andere Bereiche des Körpers gestreut hat. Ist es dafür jedoch schon zu spät, weil sich bereits Metastasen gebildet haben, lässt sich der Krankheitsverlauf meist nur noch verlangsamen, aber nicht mehr komplett aufhalten. In diesen Fällen wird der Chirurg in einer oder mehreren Operationen versuchen, so viele Metastasen wie möglich zu entfernen. Die sicherste Methode ist allerdings, verdächtiges Gewebe schon vorbeugend zu entfernen, also noch bevor daraus Krebs werden kann. Das machen Ärzte beispielsweise häufig bei bestimmten Muttermalen oder Polypen im Dickdarm. Dank des medizinischen Fortschritts und zum Glück für die Patienten sind die Überlebenschancen nach chirurgischen Eingriffen heute deutlich größer als noch vor einigen Jahrhunderten. Das hat vor allem mit den verbesserten Hygienebedingungen zu tun, denn bis Mitte des 19. Jahrhunderts starben sehr viele Patienten, die den eigentlichen Eingriff überlebt hatten, erst später an einer Infektion der Operationswunde. Das änderte sich, als der britische Mediziner Joseph Lister, heute auch bekannt als Vater der antiseptischen Chirurgie, darauf kam, die Wunden nach der Operation mit Carbolsäure zu desinfizieren. Auch die Narkosemittel sind heute wesentlich wirksamer und dazu noch präziser zu dosieren als zu Zeiten, in denen die Patienten vor einem chirurgischen Eingriff mit Alkohol oder Opium betäubt wurden. Diesen Fortschritt verdanken wir nicht zuletzt dem amerikanischen Zahnarzt William Morton, der als Begründer der modernen Narkose gilt. Er betäubte im Jahr 1846 als erster Arzt einen Patienten mit Äther, bevor er dem Mann einen schmerzenden Zahn zog. Blink Nummer 7. Chemotherapie kann verhindern, dass sich Krebszellen vermehren. Chirurgische Eingriffe haben bereits vielen Menschen das Leben gerettet. Allerdings ist der Nutzen dieser Behandlungsmethode begrenzt, da es auch zahlreiche Krebsarten gibt, wie zum Beispiel Leukämie oder Knochenkrebs, denen mit einem Skalpell nicht beizukommen ist. In diesen Fällen ist eine Behandlung mit Chemikalien, also eine sogenannte Chemotherapie, häufig der einzige Ausweg. Aber Chemotherapie ist nicht gleich Chemotherapie, obwohl alle Formen darauf abzielen, Krebszellen an ihrer Reproduktion zu hindern. Einige Chemotherapien zerstören bestimmte Teile der DNA, die für die Zellvermehrung verantwortlich sind. Infolgedessen wird die betreffende Zellpopulation nicht weiter anwachsen oder im besten Fall sogar zurückgehen. Allerdings betrifft die Schädigung der DNA nicht nur Krebszellen, sondern alle Zellen, also auch die gesunden. Doch im Unterschied zu Krebszellen können gesunde Zellen den Schaden wieder reparieren. Eine Chemikalie mit dieser Wirkung ist zum Beispiel Stickstofflost, das ursprünglich von deutschen Wissenschaftlern entdeckt und im Krieg unter dem Namen Senfgas als chemische Waffe eingesetzt wurde. Erst wesentlich später stellte sich heraus, dass Derivate dieses Senfgases auch als Medikament gegen bestimmte Krebsarten wirken, zum Beispiel Leukämie und Lymphome, weil es die Anzahl der Krebszellen im Blut, Knochenmark und den Lymphdrüsen verringert. Eine andere Art von Chemotherapie zielt darauf ab, den Stoffwechsel, also den Metabolismus der Krebszellen, zu stören. Diese sogenannten Antimetabolite ähneln in ihrer Struktur bestimmten körpereigenen Substanzen, die bei der Zellteilung eine entscheidende Rolle spielen. Im Unterschied zu diesen körpereigenen Substanzen haben die Antimetabolite jedoch eine hemmende Wirkung auf den Zellstoffwechsel. Etwas vereinfacht kann man sich die Antimetabolite wie widerspenstige Arbeiter vorstellen, die für eine ganz bestimmte Aufgabe angeheuert wurden, sich dann aber weigern, diese auch auszuführen. Doch das fällt erst auf, wenn es bereits zu spät ist und niemand anders mehr für den Job angeheuert werden kann, weshalb schließlich das ganze Unternehmen den Bach runtergeht. Beispielsweise ist ein Stoff namens Folat unerlässlich, damit Zellen eine Kopie ihrer DNA herstellen können, um sich zu reproduzieren. Doch wenn eine Zelle anstelle von Folat ein Antimetabolit anheuert, kann sich die DNA der Zelle nicht reproduzieren und folglich wird auch keine Zellteilung stattfinden. Blink Nummer 8. Strahlung kann Krebs nicht nur verursachen, sondern auch bekämpfen. Haben sich die Krebszellen einmal vermehrt, kann auch ein Mittel eingesetzt werden, das wir bereits als Verursacher von Krebserkrankungen kennengelernt haben. Strahlung. Denn genau wie einige Formen von Chemotherapie kann Strahlung die DNA der Krebszellen beschädigen. Bei der Strahlentherapie setzt man kontrolliert hochenergetische Strahlen ein. Ziel der Behandlungsmethode ist es, die Krebszellen durch lokale Bestrahlung der betroffenen Körperregionen zu zerstören. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Die häufigste Form von Blutkrebs bei Kindern ist die akute Lymphoblastenleukämie, welche sich im Allgemeinen gut mit Chemotherapie behandeln lässt. Allerdings gibt es dabei einen Haken, und das ist unser Gehirn. Aufgrund eines körpereigenen Abwehrmechanismus ist unser Gehirn nämlich besonders gegen ein Eindringen von Giftstoffen geschützt. Das gilt auch für die Toxine, die bei einer Chemotherapie eingesetzt werden. Daher hat eine Chemotherapie keinerlei Wirkung auf Krebszellen, die sich im Gehirn verschanzt haben. Aus offensichtlichen Gründen ist auch eine operative Entfernung des Gehirns von vornherein ausgeschlossen. Bleiben die Krebszellen im Gehirn aber unbehandelt, können sie von da aus in andere Regionen des Körpers zurückstreuen. Die einzige Chance besteht deshalb darin, das Gehirn zu bestrahlen, nachdem die Chemotherapie bereits die Krebszellen im restlichen Körper zerstört hat. Die Behandlung dauert in der Regel mehrere Wochen, in denen der Kopf der Patienten alle paar Tage bestrahlt wird. Und obwohl die Betroffenen die Bestrahlung als solche nicht spüren, leiden viele von ihnen anschließend an Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erschöpfung oder Haarverlust. Das ist zwar alles andere als angenehm, senkt aber dafür die Rückfallquote der Patienten um ein Vielfaches. Auch bei inoperablen Tumoren ist Bestrahlung häufig das Mittel der Wahl, weil die Strahlen selbst die Stellen erreichen, die mit dem Skalpell unzugänglich sind. Einige Gehirntumoren befinden sich zum Beispiel an äußerst kritischen Stellen, sodass ein chirurgischer Eingriff zu riskant wäre. In diesen speziellen Fällen ist eine Bestrahlung deshalb häufig die einzige Option, um das Leben der Patienten zu retten oder zumindest zu verlängern. Blink Nummer 9. Mit vereinten Kräften gelang es zwei vollkommen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die Krebsforschung im 20. Jahrhundert ein gewaltiges Stück voranzutreiben. Sidney Farber begann seine Karriere als Pathologe, der seine Tage in einem kleinen unterirdischen Labor verbrachte. Zur selben Zeit war Mary Lasker bereits eine prominente Dame der New Yorker Gesellschaft und erfolgreiche Geschäftsfrau. Wer hätte gedacht, dass sich diese beiden scheinbar von Grund auf unterschiedlichen Menschen zusammentun würden, um gemeinsam dem Krebs den Krieg zu erklären? Sidney Farber gilt heute nicht nur als Begründer der modernen Kinderpathologie, sondern auch als Vater der modernen Chemotherapie, nachdem er im Jahr 1947 als erster entdeckte, dass sich Leukämie erfolgreich mit einem Folsäure-Derivat namens Aminopterin behandeln lässt. Später konnte Farber außerdem zeigen, dass einige Formen von Nierenkrebs auf eine Behandlung mit einem bestimmten Antibiotikum ansprechen. Gegen Ende der 1940er Jahre kehrte Farber der Pathologie schließlich den Rücken, um stattdessen als Arzt in einem Krankenhaus in der onkologischen Abteilung für Kinder zu arbeiten. Während er dort tätig war, bestand er auf einen ganzheitlichen Ansatz, der neben der medizinischen Betreuung der Kinder auch die Fürsorge durch Sozialarbeiter und weiteres Personal umfasste. Der Grund dafür war, dass Farber erkannte, wie traumatisch eine oft äußerst schmerzhafte und meist lebensgefährliche Krebsbehandlung gerade für Kinder sein kann. Im Jahr 1948 realisierte Farber dann seine große Vision und gründete die Children's Cancer Research Foundation. Zwar gelang es ihm, eine beachtliche Summe an Spendengeldern zu sammeln, dennoch blieb er hinter seinem Ziel zurück. Was ihm fehlte, war ein Werbeprofi. Einige Jahre zuvor hatte Mary Lasker bereits gemeinsam mit einigen Mitstreitern die American Cancer Society wiederbelebt und setzte sich inzwischen im amerikanischen Kongress für die finanzielle Förderung zielorientierter Krebsforschung ein. Zwar kannten sie und ihr Team sich bestens in der Welt der Werbung aus, aber um ihre Glaubwürdigkeit zu steigern, brauchten sie unbedingt noch eine von der Sache überzeugte wissenschaftliche Autorität auf dem Gebiet der Krebsforschung mit an Bord. Somit ergänzten sich die Fähigkeiten von Farber und Lasker perfekt und sobald sie einander kennengelernt hatten, legten sie auch schon los. Es sollte der Beginn einer äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit werden, die über zwei Jahrzehnte andauerte. Im Jahr 1971 trug ihr gemeinsames Engagement endlich die lang ersehnten Früchte, als Präsident Nixon den National Cancer Act unterzeichnete, durch den der Krebsforschung über einen Zeitraum von 3 Jahren ganze 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt wurden. Danke, dass du dir die Blinks zu Der König aller Krankheiten angehört hast. Das Buch hat folgende übergreifende Botschaft. Im Verlauf der Menschheitsgeschichte hat sich unser Verständnis von Krebs kontinuierlich gewandelt und weiterentwickelt. Heute kennen wir den Auslöser von Krebs, die unkontrollierte Zellteilung und einige Ursachen der Krankheit. Es gibt verschiedene Behandlungsansätze wie chirurgische Eingriffe, Chemotherapie und Bestrahlung, doch leider haben diese nicht bei jeder Krebsart den gleichen Erfolg. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff „Der König aller Krankheiten" und teile deine Gedanken mit uns.